Fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Das ist eine Lebensweisheit aus dem Christentum, die schon im Mittelalter verbreitet wurde. Fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Das beinhaltet die Beziehung zu Gott und auch die Verantwortung des eigenen Handelns und dann die Beziehung zu den Mitmenschen. Richtig interpretiert ist es wirklich eine gute Zusammenfassung von dem, was Gott von uns verlangt, was Gott von uns fordert. Gott zu fürchten, das Rechte zu tun und uns nicht durch Menschenfurcht oder Angst vor einem Nachteil davon abbringen lassen. In unserer Serie durch das erste Samuelbuch befinden wir uns im 18. Kapitel. David hat bereits diesen Riesen Goliath besiegt und ist im Ansehen und auch in seiner Position aufgestiegen. Er lebt jetzt dauerhaft am Königshof von Saul und er ist Anführer geworden über 1000 Soldaten. Doch als das Volk seine Erfolge weit höher preist als die Taten von König Saul, da wird Saul sehr böse und Neid verzehrt ihn. Er wird so von diesem Neid beherrscht, dass er sogar zweimal versucht, David mit seinem Speer aufzuspießen. Und David konnte ausweichen. Aber wir können uns vorstellen, das ist keine schöne Situation. Das ist keine einfache Situation. David lebt weiter am Königshof und Saul lebt auch dort. Und ihr Lebensweg veranschaulicht sehr treffend, was diese alte christliche Lebensweisheit besagt. Fürchte Gott, tue Recht, scheue niemand. So wollen wir auch unseren heutigen Predigttext überschreiben und uns die einzelnen Elemente der Reihe nach anschauen. Doch dazu lesen wir zuvor einmal den Predigttext aus 1. Samuel, Kapitel 18, und wir lesen die Verse 12 bis 30. 1. Samuel, Kapitel 18, die Verse 12 bis 30. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000. Und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein. Und David antwortete Saul, wer bin ich? Und was ist meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel, dem Meholatiter, zur Frau gegeben. Aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Das berichtete man Saul und es war ihm recht. Und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagt zu David, zum zweiten Mal sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul befahl seinen Knechten, redet im Geheimen zu David und sagt, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte haben dich lieb. So werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sagte, ist es ein Geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten, so hat David geredet. Da sagte Saul, so sollt ihr zu David sagen, der König fordert keine andere Heiratsgabe als 100 Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Saul aber gedachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte berichteten David diese Worte, und es war in den Augen Davids recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet, da machte sich David auf und zog hin, und er und seine Männer, und er schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute, und man lieferte sie dem König vollzählig ab, damit er des Königs Schwiegersohn wurde. Da gab Saul ihm seine Tochter Michael zur Frau. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, dass Michael, die Tochter Sauls, ihn liebte. Da fürchtete Saul ihn sich noch mehr vor David. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Die Obersten der Philister zogen aus, und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr berühmt. Erstens, fürchte Gott. Gott zu fürchten beginnt mit der demütigen Erkenntnis, wer Gott ist. Mit der Erkenntnis, dass Gott der Höchste und Herrlichste ist und ihm allein alle Ehre gebührt und nicht uns. Wir nennen es manchmal Ehrfurcht. Gottes Furcht beginnt mit Ehrfurcht. Und Gott zu fürchten drückt sich auch in einem geheiligten Leben aus. Diesen großen Gott zu fürchten heißt nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern Gott in rechter Weise zu fürchten bedeutet, sich mehr davor zu fürchten, den gnädigen und guten Gott mit seinem Leben zu beleidigen und zu verunehren, als Angst vor seiner Strafe zu haben. Das ist eine Furcht aus Liebe, ehrfürchtige Erkenntnis und sorgfältiger Lebenswandel. Gottes Furcht bedeutet also, Gott in Ehrfurcht zu erkennen und in Sorgfalt vor Gott zu leben, mit ihm zu leben. In Vers 12 unseres Predigtextes heißt es dann, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Der Herr, Gott selbst, er war mit David, aber nicht mit Saul. Saul hatte die Gemeinschaft mit Gott kläglich vernachlässigt. Das beschreibt 1. Samuel in den vorangehenden Kapiteln mehr als deutlich. Saul hat nicht in Ehrfurcht vor Gott gelebt. Er war auf seine eigene Ehre bedacht. Er ehrte Gott nicht, sondern er suchte selbst groß dazustehen. Saul hat auch nicht in heiliger Sorgfalt mit Gott gelebt, sondern er war den Geboten Gottes ungehorsam. Und als er überführt wurde, war er uneinsichtig und unbußfertig. Er fürchtete Gott nicht. Er fürchtete sich nur um seinen eigenen Namen, um seine eigene Stellung, um seinen Ruhm, um seinen Thron. Saul verlor seine Gottesfurcht. Er fürchtete Gott nicht. Das ist vielleicht die beste Beschreibung dessen, was wir ab 1. Samuel 13 über Saul erfahren. Saul fürchtete Gott nicht. Und in der Konsequenz hat Gott Saul verlassen. Und das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Saul wird geplagt von einem bösen Geist und von Neid gegen David verzehrt. Und alles Böse bricht in ihm aus. David hingegen, er fürchtet Gott. Schon im Kampf gegen Goliath kämpfte er zur Ehre Gottes, den Goliath gelästert hatte. Und er kämpfte in der Kraft Gottes, dem er allen Ruhm dafür gibt. David weiß, Gott ist der Große, der Erhabene, nicht ich. Gott ist es. Es geht um seinen Namen. Und David ist demütig. Eine Demut, die aus seiner Ehrfurcht vor Gott entspringt. Eine Demut, die nur die Gottesfurcht bewirken kann. Als die Knechte Sauls ihm von dieser großen Ehre berichten, dass er die Königstochter zur Frau bekommen soll, da sagt er ganz erschrocken in Vers 23, ist es ein Geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein armer und geringer Mann. Ich bin ein armer und geringer Mann. Der Goliath-Bezwinger, der über 1000 Soldaten voranschreitet, der von Erfolg zu Erfolg geht. Er sagt, ich bin ein armer und geringer Mann. David fürchtet Gott, Er sucht Gottes Ehre groß zu machen. Und er selbst war demütig. Er war sich seiner Niedrigkeit bewusst. Und darum heißt es, der Herr war mit ihm. Gott ist mit denen, die ihn fürchten. Zweitens, tue Recht. Aus echter Gottesfurcht entspringt ein weises und gehorsames Leben. Das ist das wiederholte Zeugnis der Weisheitsbücher in der Bibel. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Wer Gott fürchtet, der beachtet seine Gebote, der hält sich an das Rechte und er meidet das Böse, und das bedeutet, ein weises Leben zu führen. In der Aufklärung hat man aus dem Spruch, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand, einfach den ersten Teil weggenommen. Die Devise der Aufklärung war, wir brauchen keinen Gott, um Recht zu leben. Unsere Vernunft reicht aus. Tue Recht, scheue niemand. Das war seitdem diese verkrüppelte Lebensweisheit. Tue Recht, scheue niemand. Aber geht das? Kann man ohne Gottesfurcht das Rechte tun und das Böse meiden? Die Menschheitsgeschichte beweist sehr deutlich, was wir hier auch an König Saul sehen. Ohne Gottesfurcht keine Rechtschaffenheit. Wir haben bereits gehört, Saul hatte versucht, David an die Wand zu spießen. So ein Ausbruch seiner Emotionen, seiner Wut, seines Zornes, seines Neids, dieser offene Mordversuch, er ging daneben. Na, da sollte man doch meinen, dass Saul so erschrocken über sich war, über seinen Jähzorn, über das, was in ihm steckte, dass er jetzt in Einsicht und Vernunft sein Leben bessert. Dass er merkt, oh, es ist ein Punkt erreicht, jetzt muss ich mich doch wirklich mal zusammenreißen und ein ordentliches Leben führen. Nein, nichts dergleichen. Alles, was nun seine Vernunft, sein Verstand hervorbrachte, nach diesem offenen und etwas stümperhaften Mordversuch, alles, was er nun in seinem Verstand hervorbrachte, war, dass er seine Mordpläne weniger offensichtlich, vielmehr subtil, tückisch, heimlich, verschwörerisch gestaltete. Er lernte es, seine Ungerechtigkeit nach außen zu verbergen, während seine Mordpläne immer teuflischer und immer heimtückischer in seinem Herzen brodelten. Er stellt David lauter Fallen. Er sagt, oh, ich werde einen Plan entwickeln, in dem ich David den Tod ausliefern kann, ohne dass jemand mich dafür beschuldigen kann. Und er setzt alles in Bewegung. Er ist bereit, alles zu verwenden, alles zu missbrauchen, um David umzubringen. Es beginnt damit, dass er diesen unerfahrenen jungen Mann, den er selber noch nach dem Kampf gegen Goliath irgendwie als einen so dahergelaufenen Burschen anspricht, dass er diesen unerfahrenen jungen Mann als Heerführer in den Kampf schickt. Einen jungen Mann, der noch nicht mal eine Waffenrüstung tragen konnte. Das war eine große Bedrohung. Saul brachte David in Lebensgefahr. Doch der Herr half David und er kam immer wieder siegreich zurück. Dann verspricht Saul David seine Tochter Merab. Und übrigens, wenn ihr genau aufgepasst habt, war sie David eigentlich schon versprochen, aufgrund seines Sieges gegen Goliath. Doch Saul verlangt einen weiteren Kampf gegen das Heer der Philister als Brautpreis. Und hört einmal den Unterschied zwischen dem, was Saul laut sagt und das, was er heimlich denkt. Vers 17. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein. Sauls Tochter Merab ist also bloß der Köder, um David wieder in Lebensgefahr zu bringen. Doch David siegte. Er siegte schon wieder. Und Merab sollte nun David gegeben werden. Und da bricht Saul sein Versprechen und er gibt Merab einfach einem anderen. Saul lügt, er betrügt, er übervorteilt. Und dann verliebt sich aber Michal, die jüngere Tochter von Saul, in David. Und Saul freut sich darüber. Warum? Vers 20. Aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Das berichtete man Saul und es war ihm recht. Und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Was muss im Herzen eines Vaters vorgehen, wenn er bereit ist, seine beiden Töchter so mordlustig zum Bösen zu benutzen? Was muss im Herzen eines Vaters vorgehen? Grausam. Saul setzt alles, er missbraucht alles, selbst das, was ihm eigentlich am nächsten sein sollte, um es zur Sünde, zum Mord an David zu verwenden. Selbst sein eigen Fleisch und Blut. Und Saul will David Stolz mit falscher Schmeichelei fördern, um so ihn in unbedachten Hochmut zu Fall zu bringen. Auch das eine ziemlich subtile, tückische Methode. Er sagt ja zu seinen Knechten, redet im Geheimen zu David und sagt, siehe, der König hat gefallen an dir und alle seine Knechte haben dich lieb. Blanke Lüge. Die sollen David schön Honig ums Maul schmieren, dass er überhaupt keinen Verdacht hat und einfach ins Verderben rennt. Das Problem ist, David war demütig. Und diese Schmeicheleien, das, was seinen Stolz fördern sollte, was bei Saul so gut geklappt hätte, funktionierte bei David nicht. Denn er war sich seiner Niedrigkeit bewusst. Und dann wird Saul ganz erfinderisch. Er verlangt für die Hochzeit mit Michal nicht nur einen Sieg, wie die letzten Male, sondern 100 Vorhäute der Philister. Das ist nicht nur absolut widerwärtig und krank, es ist vor allem eigentlich unmöglich. Gegen so eine Schmach würden selbst besiegte Philister noch kämpfen. Es war eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Doch auch aus dieser Todesfalle rettet der Herr David. Er liefert statt 100 gleich 200 Stück der verlangten Heiratsgabe ab. Und das sogar noch vor Ende der Zeitfrist. Und irgendein armer Dienstbote musste die zählen. Saul machte vor keinem Unrecht Halt. Er ließ nichts aus. Er lügt, er betrügt, er schmeichelt, er stellt Fallen, er missbraucht Kriege, er missbraucht die Feinde, ja sogar seine beiden Töchter. Nur um David zu schaden, obwohl David ihm nichts getan hat. Obwohl David sich ihm gegenüber nichts zu Schulden hat kommen lassen. Und David? Nun, er ist das Opfer all dieser Intrigen, Fallen und Bedrohungen. Er musste mit erleben, wie Saul ihn zweimal mit einem Speer aufspießen wollte. Aber keine von Sauls tückischen, unrechten Waffen konnten David schaden. Der Herr ist bei denen, die ihn fürchten. Doch wir hören auch kein schlechtes Wort. Nicht eine Tat der Rache, nichts, was was David Saul in unrechter Weise entgegenstellt, obwohl er doch eigentlich so viel Grund hätte. Hätte er nicht im Zorn über diese Übervorteilung, über die ständigen Lügen, über die ständig neuen Forderungen des Königs ausbrechen müssen in Hass und Zorn und Ärger? Und als von Gott Gesalbter hätte er nicht an der Absetzung dieses Kranken, dieses wahnsinnigen Königs im Geheimen arbeiten können? Diesen Saul irgendwie stürzen? Wäre das nicht auch im Sinne des Volkes gewesen? Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Er folgt den Anweisungen des Königs, der ihn umbringen will. Er ehrt den König sogar darin, dass er die Heirat einer Königstochter als etwas Großes ansieht, dessen er nicht wert ist. Er tut nichts im Geheimen, um Saul, der sein Leben bedroht, hinterlistig zu beseitigen. Er schaut auf Gott und wartet auf seine Hilfe. Und derweilen tut er alles, was recht ist. Drittens, scheue niemand. Vor knapp 500 Jahren, als die Reformation in Deutschland ausbrach und der evangelische Glaube bekannt wurde, da gab es einen sehr, sehr kritischen Moment. Ein Moment großer Bedrohung, großer Gefahr. 1530 bekannten sich die protestantischen Reichsstände vor Kaiser Karl V. Sie bekannten öffentlich sich zu der protestantischen, zu dem evangelischen Glauben. Und sie legten das im Augsburger Bekenntnis dar. Das ist das, was wir glauben. Dafür sind wir bereit zu sterben. Wie gesagt, damit brachten sich diese Reichsstände, die alle eine hohe Position hatten, die viel Macht hatten, in ganz große Gefahr und Not. Die Reformation stand auf Messerschneide und sie wussten es. Doch sie trösteten sich mit einem Psalmvers, den sie dann auch ihrem Bekenntnis voranstellten, was sie gleich auf der ersten Seite abdruckten. Psalm 119, Vers 46. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Und so haben sie es auch gemacht. Und Gott hat ihnen Gnade geschenkt. Sie redeten vor Königen, sie zeugten vor dem Kaiser. Und sie scheuten sich nicht, sie schämten sich nicht dafür. Pfarrer Wilhelm Busch, er sagte einmal, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer Gott fürchtet und Recht tut, der braucht keinen Menschen zu fürchten. Scheue niemand. Es bedeutet, lass nicht zu, dass irgendjemand dich von Gott und seinen Geboten abbringt. Fürchte weder Große noch Kleine. Weder den Kaiser noch eine Dienstmagd, sondern schaue auf Gott. Scheue dich vor niemanden, sodass du bereit bist, dass du dich verführen lässt, Unrecht zu tun oder Gott zu verunehren. Scheue niemanden in der Weise. Wie sieht es denn aus bei Saul? Er, der König. Wen sollte denn ein König schon scheuen? Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Vers 15. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Vers 29. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David und Saul wurde für immer Davids Feind. Ist das nicht merkwürdig? Dieser große, mächtige König, der alle Mittel in Bewegung setzt, der vor nichts zurückhält, Dieser große König, er fürchtet, er scheut den Hirtenjungen, den er noch im Kapitel 17 verspottete. Saul fürchtete sich vor David. Er fürchtet und sorgt sich, er hat Angst, dieser David könnte meinen Thron, meine Krone, meine Herrschaft, meine Ehre nehmen. Saul fürchtet Gott nicht. Darum muss er sich auf seine eigene Kraft verlassen, auf seine List, auf sein Unrecht. Und darum muss er sich vor all denen fürchten, die Gott segnet. Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet die, mit denen Gott ist. Er hat Angst vor dem Mann, mit dem Gott ist. Ja, wer Gott nicht fürchtet, er fürchtet und scheut sich früher oder später immer vor Menschen. Was für eine Torheit, oder? Was für eine Torheit. Doch David, er fürchtet Gott und er scheut weder Saul noch die Feinde, nicht einmal die waghalsigsten Kämpfe mit den Philistern scheut er. Von nichts lässt er sich abbringen, Recht zu tun und Gott zu fürchten. Und darum fürchtet sich Saul zurecht. Gott hat David zum König erkoren und Saul verworfen. Doch nichts, was Saul tun kann, nichts, was Saul sich ausdenkt und in Bewegung setzt, kann den Ratschluss des großen Gottes zunichte machen. Keine Waffe, keine List, keine Drohung hat Erfolg. Nichts. Fürchte Gott. Tue Recht, scheue niemand. Das ist ein guter, nützlicher Merksatz von dem, was Gott von uns fordert und auch von dem, was Gott segnet. Doch wir müssen noch eins bedenken. Keiner von uns erfüllt dieses Lebensmotto vollkommen. Nicht einmal David. Nicht einmal David. David selbst, er erlebt Zeiten, da tut er großes Unrecht. Und er geht mit fast der gleichen Tücke um wie Saul und schickt einen anderen Mann in den Tod. Es gab Zeiten, da fürchtete David Saul so sehr, dass er bei den Philistern Zuflucht sucht, anstatt bei Gott. Es gibt nur einen, der Gott völlig gefürchtet hat. Vollkommen Recht getan hat, niemanden, nicht mal den Tod und den Teufel gescheut hat. Und das ist Davids größerer Nachkomme, Jesus Christus. Alle Lüge, alle Tücke, aller Mord, aller Hass, alle List der Menschen sind auf ihn eingedrungen. Und dazu der ganze Zorn Gottes. Und obwohl er unschuldig war, ließ Gott ihn zerschlagen. Alle Feinde, alle Waffen ihn treffen. Er ließ ihn umkommen, anstelle von Sündern, wie wir es sind. Jesus Christus, er starb am Kreuz für unsere mangelnde Gottesfurcht. Jesus starb am Kreuz für unser begangenes Unrecht. Jesus starb am Kreuz für unsere sündige Menschenscheu. Doch er ist auferstanden am dritten Tag und herrscht zu Rechten Gottes und er schenkt ewiges Leben und versöhnte Gemeinschaft mit Gott allen, die ihm ihre Schuld bekennen und sich ihm anvertrauen. Und durch diesen Glauben an Christus lernen wir erst, was es heißt, Gott wirklich zu fürchten. Wir lernen in seiner Gnade, was es heißt, Recht zu tun. Und warum wir niemanden scheuen müssen. Durch den Glauben an unseren großen König Jesus Christus dürfen wir wissen, keine Waffe, keine Tücke, kein Fluch, keine teuflische List. Alles, was sich die Hölle ausdenkt, kann uns zu Fall bringen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wir können durch Jesus bekennen, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Aus Gnade nun, lasst uns Gott in Christus fürchten. Aus Gnade nun, lasst uns Recht tun und niemanden scheuen. Zur Ehre unseres großen Gottes. Amen.